Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Edward Fröhling, Glaube versus Vernunft. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Edward Fröhling ist Palutiner und Professor für Fundamentaltheologie an der Hochschule Fallendar. Was können Wissenschaft und Religion voneinander lernen? Wissenschaft basiert auf Zweifeln und Hinterfragen. Religion baut auf Glaube und Dogma. In der Religion ist Glaube eine Stärke, in der Wissenschaft eine Schwäche. Herr Professor Pater Fröhling, das Wort Fundamentaltheologie wirkt auf den Laien etwas einschüchternd. Dabei ist es gerade Sie, die für normale Menschen jene Disziplin ist, die seinem Denken, seiner Einstellung zur Religion, seinen Zweifeln näher liegt als andere theologische Fachrichtungen und Disziplinen. Denn der Fundamentaltheologie fällt die Aufgabe zu, den Glauben angesichts der Vernunft rational zu begründen. Ich meine, sie, die Fundamentaldisziplin, liegt der Philosophie am nächsten und die meisten Menschen sind zwar nicht Philosophen, aber sie philosophieren gerne. Wie steht es also heute um das Verhältnis von Glaube und Vernunft? Von Religion und Wissenschaft.
Ja, das Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft ist von der Tradition her immer ein umstrittenes gewesen. Ich glaube, das Hauptproblem liegt daran, dass wir oft mit einem ziemlich eingeschränkten Vernunftbegriff operieren, als ginge es darum, alles genau nachweisbar, wie wir es in den Naturwissenschaften tun, experimentell zu erweisen zu können. Und das kann man mit Gott natürlich nicht tun, den man eben nicht sehen kann, nicht begreifen. Der Kardinal Ratzinger hat mal sehr schön gesagt, Gott entzieht sich diesem Zugriff des begreifenden Denkens. Und da hat er, glaube ich, etwas sehr Wahres gesagt. Die Theologie kann Grenzaussagen an der Grenze zum Unsagbaren machen und dann im Grunde da hinüberweisen. Die Frage ist natürlich, ob dieses Hinüberweisen in etwas, was nicht im strengen Sinne experimentell beweisbar ist, ob das mit der Vernunft gedeckt ist, also ob der Glaube etwas ist, was ich vernünftig annehmen kann, auch wenn es sich dem Zugriff der Vernunft entzieht. Und dafür müssen wir natürlich andere Wege gehen als in der Naturwissenschaft, die viel zu tun haben mit dem Hunger, der Sehnsucht, der Frage nach Sinn, der Verortung des Lebens, auch ja in Grundprinzipien, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Also wenn ich in die Theologie der Kirchenväter schaue, dann spielt der Eros, die Sehnsucht, der Hunger nach Leben eine große Rolle, das Vertrauen. Und so ist die Vernunft, mit der wir arbeiten, Johann Baptist Metz nennt es, es ist eine Vernunft, die sich mit dem Vermissungswissen beschäftigt. Das ist ja nicht unvernünftig, aber sie gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ich beweisen und genau selber im Griff haben kann.
Fundamentaltheologen müssen also beurteilen, ob die Kernaussagen des Glaubens stimmen. Fundamentaltheologie spielt also eine wichtige Rolle und ist durchaus auch als ein wissenschaftliches Unterfangen zu verstehen. Wie steht es aber um Ihre Wissenschaftlichkeit, Herr Professor?
Die Wissenschaftlichkeit der Fundamentaltheologie ist vielleicht in erster Linie eine hermeneutische Arbeit, im Grunde menschliche Erfahrungen zu berücksichtigen, auszulegen, zu kommentieren und in einen Gesamtzusammenhang menschlichen Lebensvollzugs einzuordnen. Und in dem Sinne kann man sie, glaube ich, durchaus als eine wissenschaftliche Arbeit bezeichnen, die aber ihre eigenen Methoden hat.
Die Theologie als Wissenschaft hat es in der heutigen Welt sicher nicht leicht. Sie steht von zwei Seiten unter Druck. Auf der einen wird sie von Religionsgegnern bedrängt, sowie von Leuten, die überzeugt davon sind, dass Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft einander grundsätzlich ausschließen. Theologie muss beiden Kräften standhalten, wenn sie das bleiben will, was sie im Abendland geworden ist, nämlich eine Synthese des christlichen Glaubens mit der Vernunft. Gelingt ihr das?
Das gelingt ihr wahrscheinlich nicht immer, aber sie muss sich darum bemühen. Grundsätzlich muss der Glaube erweisen, dass er zumindest nicht unvernünftig ist, auch wenn er manchmal die Grenzen der natürlichen Vernunft überschreitet. Er ist im Grunde, die Theologie setzt natürlich in gewisser Weise voraus die Glaubensüberlieferung der Kirche, was natürlich auch heißt, dass nicht jeder einfach so seinen Glauben haben kann. Das wäre im Grunde der moderne Gegenentwurf, sondern ich muss erweisen, ob das, woran ich glaube, wirklich tragfähig ist, ob es allgemein, zumindest von der Möglichkeit her, jedem Menschen zugänglich ist. Und dann ist es eben die Vernunft, von der es, wie die Dominikaner es interpretiert haben, im Johannesevangelium heißt, das ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt.
Letztlich, Pater Fröhling, geht es um das Suchen und Fragen des Menschen selbst. Wenn wir in unserem Leben einen Sinn suchen, einen letzten Grund, auf den wir bauen können, einen Halt, ein Fundament, etwas oder jemanden, der unsere Welt im Innersten zusammenhält. Nicht umsonst hat Papst Benedikt Emeritus Kurienkardinal Ravasi mit der Einrichtung Vorhof der Völker damit beauftragt, sich auch Agnostikern gegenüber, die tiefgründige Zweifel oder Desinteresse am Glauben haben, zu öffnen.
Ja, das hat er, denke ich, sehr zu Recht getan, eben weil das, was Menschen verbindet auf ihrer Suche nach Sinn, ist gerade ihre Fähigkeit zu fragen, zu suchen, sich zu vergewissern, nicht zu früh zufrieden zu sein mit Antworten, mit denen wir oft auch abgespeist werden, als wäre alles, was für unser Leben relevant ist, sozusagen naturwissenschaftlich nachweisbar. Das ist, glaube ich, einfach nicht so.
Darf ich jetzt etwa zwei Stockwerke tiefer steigen? Mhm. Und wir befinden uns jetzt auf der Etage der allgemeinen Volksmeinungen.
Ja.
Wann ist der Mensch entstanden? In 7 Tagen, wie es in der Bibel steht, oder in 13,7 Milliarden Jahren nach wissenschaftlichem Stand von heute?
Also in diesem Fall ist, glaube ich, die wissenschaftliche Einsicht der Naturwissenschaft sehr eindeutig, dass der Mensch nicht in 7 Tagen entstanden ist. Das ist dann eine Aufgabe der Theologie, im Grunde zu fragen, warum erzähle ich so eine Schöpfungsgeschichte? Die Frage der Hermeneutik, der Umgang mit religiösen Texten. Aber jeder merkt eigentlich, wenn er aufmerksam ist, dass es der Bibel nicht um eine Mitteilung eines bestimmten Zeitpunkts menschlicher Entstehung gehen kann. Denn wir sehen ja schon, dass direkt hintereinander 2 Schöpfungsberichte dort aufscheinen, die dieses Geschehen auf unterschiedliche Weise erzählen. Und ich glaube, so intelligent wären auch die biblischen Schriftsteller. Wenn es um die 7 Tage ginge, hätten sie den 2. Schöpfungsbericht rausgeschmissen. Es geht also dort eher um eine Beziehungsaussage. Wie stellt sich das Verhältnis zwischen Gott und Mensch dar? Das ist eine andere Fragestellung als die naturwissenschaftliche nach einer Entstehungsperiode.
Hat Gott die Lebewesen erschaffen oder sind wir Produkte eines ziellos zufälligen Evolutionsprozesses?
Wir sind, glaube ich, Ergebnis eines Evolutionsprozesses, der aber eben nicht ziellos ist, sondern der sich einem Schöpfungsimpuls Gottes verdankt. Was für uns auch bedeutet, wir sind eben nicht rein zufällig da, sondern hinter unserem Leben steht eine Kraft, eine göttliche Wirklichkeit, die wirklich unsere Existenz haben will und die damit ein Interesse verfolgt. Und das ist das erste Interesse, das es uns wirklich geben soll und dass wir eine Aufgabe auch in dieser Welt haben. Also Evolution ja, aber durchaus zielgerichtet, würde ich sagen.
Dreht sich die Erde, Herr Professor Frühling, nicht doch um die Sonne, auch wenn Galileo Galilei dem abschwören musste?
Ja, natürlich dreht sich die Erde um die Sonne, aber unser inneres Leben, ja, worum dreht sich dieses? Das ist, glaube ich, die eigentliche Frage der Theologie. Worauf ist der Mensch wirklich seinsmäßig bezogen? Was gibt ihm Halt in seinem Leben? Und das ist eben nicht die Sonne, sondern das ist das göttliche Geheimnis, aus dem wir herauskommen und auf das wir auch zielgerichtet hinleben, um eben in der Beziehung zu Gott unsere Vollendung zu finden. Ich glaube, die Beziehungsfrage ist die Hauptfrage, die Theologie von Naturwissenschaft letztlich dann unterscheidet.
Sind wir Menschen angeblich die Krone der Schöpfung, mitsamt unserem Planeten nicht ein kosmisches Randphänomen?
Die Theologie würde sagen, oder ich würde sagen, die Hauptsache ist, dass Gott offensichtlich gerade ein Interesse an diesem Randphänomen hat. Das ist ja das größte Geheimnis, glaube ich, unseres Lebens. Warum gibt es uns überhaupt? Warum soll es solche Randphänomene geben, die wir sind? Ich bin nicht selber das Zentrum des Universums, muss ich auch nicht sein, sondern Gott hat offensichtlich, wenn das stimmt mit der Schöpfung, eine Vorliebe für das kleine, Randständige. Dazu gehört in dem Sinne auch die Erde mit der Menschheit drauf.
Muss ein Katholik glauben, dass alles, was ein Papst sagt, wahr ist, obwohl wir alle wissen, dass auch er ein Mensch ist, der denselben psychologischen Gesetzen und der Unabänderlichkeit, dass seine Meinungen gelegentlich falsch waren, unterworfen ist?
Nicht alles, was der Papst sagt, muss von vornherein geglaubt werden. Das ist, glaube ich, deutlich. Das weiß auch jeder Papst selber, dass er ein Mensch ist und kein Übermensch, sondern es gibt sehr ausgewählte, spezielle Themenfelder, wo der Papst unter besonderen Bedingungen, das sind aber Ausnahmefälle, im Grunde eingreift oder eingreifen muss, wo eine Überzeugung sehr, sehr deutlich aus der religiösen Überlieferung und auch vor dem Forum der Vernunft als deutlich sichtbar benannt werden kann. Also wenn er ex cathedra etwas spricht und verkündet, aber das sind die seltensten Fälle. Ansonsten ist auch ein Papst ein suchender und fragender und denkender Mensch und Gott sei Dank ein denkender Mensch. Und es werden ja offensichtlich nicht die dümmsten Menschen zum Papst ausgewählt, wenn wir vor allem auch in die jüngere Kirchengeschichte schauen.
Und jetzt die letzte, aber wohl auch am häufigsten gestellte Frage, sowohl von Ungläubigen als durchaus auch gläubigen Menschen. Wie kann man angesichts des Leides in der Welt gleichzeitig von einem Gott behaupten, er sei allwissend, er sei allgütig und allmächtig und könne also auch jederzeit alles ändern?
Oh, diese Frage ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, man kann es oft nur tun, wenn man wirklich auf die Person Jesu und die Überlieferungen der Kirche schaut, wo ich sehe, dass gerade die Person Jesu jemand ist, der sich auf diesen allgütigen Gott hin verlässt und im wahrsten Sinne des Wortes sich darauf verlässt, das eigene sein lassen kann und wegschenken kann, eben weil er so sehr vertraut auf die unverbrüchliche Liebe und Treue dieses geheimnisvollen Gottes. Sonst innerweltlich zeigt sich diese Überzeugung von Gottes Allmacht und Allgüte, vor allem in der Tradition der Frage und der Klage, wenn wir ehrlich sind. Auch in der biblischen Überlieferung selber, der Hauptteil der Psalmen, die uns dort überliefert sind, sind eben keine Lobpsalmen, sondern es sind Klage- und Fragepsalmen. Vielleicht ist das unser Verhältnis zu diesen theologischen Überzeugung, wenn ich sie in Lebenspraxis übersetze. Auch das Leiden an Gott und der Entzogenheit, der Unbegreiflichkeit.
Sie hörten Menschen in der Zeit, Edward Fröhling, Glaube versus Vernunft. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.